Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Carsten Huck. Ein neues Buch wollen wir Ihnen heute vorstellen, die Erzählungen des Bühnenautors Björn Bicker. Und wir unterhalten uns mit der Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller. Sie ist Schirmherrin des Projektes Exilmuseum, das am Wochenende in Berlin eine Werkstatt eröffnen wird. Doch zuerst schauen wir nach Leipzig. Die Buchmesse rückt näher und heute Vormittag wurde die Shortlist für den Preis der Leipziger Buchmesse bekannt gegeben. Wer hat Chancen im Bereich Belletristik? Darüber habe ich mich mit der Kritikerin Miriam C. unterhalten. Sie war im vergangenen Jahr in der Jury des Deutschen Buchpreises und ist so freundlich gewesen, uns die Leipziger Nominierten vorzustellen.
Ulrike Dresner ist nominiert als eine von zwei Autorinnen mit ihrem Roman Die Verwandelten. Joshua Groß ist der jüngste nominierte Autor. Sein Roman Prana Extrem ist schon im letzten Jahr im Sommer erschienen. Außerdem im Rennen der Lyriker und Verleger Dinja Gücüyete aus Nettetal mit seinem Prosa-Debüt Unser Deutschlandmärchen. Der österreichische Autor und Büchner-Preisträger Clemens J. Setz steht auf der Liste mit Monde vor der Landung und als fünfte Angela Steidele mit Aufklärung.
Das klingt für mich wie eine überzeugende Auswahl. Was sagen Sie denn zu dieser Auswahl von Autoren und Autorinnen?
Ich finde sie auch interessant, und zwar gerade in ihrer Mischung aus einerseits prominenten Namen, die man jetzt vielleicht auch erwartet hätte auf so einer Liste. Clemens Setz zum Beispiel mit seinem historischen Roman. Das ist ein Buch über so einen Querdenker, eigentlich avant la lettre, Monde vor der Landung. Ein Buch, das sehr virtuos, gewohnt virtuos, würde ich sagen, für diesen Büchner-Preisträger in den Kopf einer historisch verbürgten Figur schlüpft, der unter anderem so eine abstruse Hohlwelttheorie predigt. Und auch Ulrike Dresner ist ein prominenter Name auf der Liste. Mit Die Verwandelten hat sie einen vielstimmigen, einen sehr anspruchsvollen auch Roman geschrieben über generationsübergreifende Kriegs- und Fluchttraumata zwischen Deutschland und Polen. Ist ein Roman, der ausschließlich aus der Perspektive von Frauen erzählt und der auch so eine ganze Schaffensphase, vielleicht ein Werkabschnitt auch im Werk dieser Autorin repräsentiert. Das sind zwei Titel, auf die hätte ich tatsächlich auch wetten wollen. Aber der Großteil der Liste ist eben auch, räumt Platz ein für Entdeckungen, für weniger etablierte Autorinnen und Autoren, eher so für Geheimtipps als für die üblichen Verdächtigen.
Also Ulrike Dresner, Angela Steidele und Clemens J. Setz, das sind literarische Schwergewichte, das sind bereits Autoren, Autorinnen, die ausgezeichnet worden sind mit Preisen. Also das ist jetzt sicherlich verdient, aber keine große Überraschung. Die beiden Titel, die jetzt nicht in diese Kategorie fallen, wo Sie jetzt gerade sagen, das könnten Entdeckungen sein. Was sind das für Titel?
Ja, einmal der Autor und Verleger Dinja Gücüyete, der steht da drauf. Er wurde bereits ausgezeichnet für seine Lyrik, auch für seinen Verlag, aber er ist jetzt kein unglaublich etablierter Autor. Er ist interessanterweise auch kein hauptberuflicher Autor. Er hat seinen Brotjob, er ist Werkzeugmechaniker, den hat er nie aufgegeben. Und jetzt Unser Deutschlandmärchen, das ist sein Prosa-Debüt. Eine sehr poetische, auch sehr lyrische Familienherkunftsgeschichte, auch eine GastarbeiterInnen-Geschichte. Und dieses Buch ist erschienen beim Berliner Kleinstverlag Mikrotext. Das ist übrigens auch ein Debüt jetzt hier für diesen Verlag in dieser Liste nominiert zu sein.
Jetzt gab es aber auch Anfang des Jahres doch einige Neuerscheinungen, wo prominente Namen vorkommen, also sehr gelobt Julia Schoch zum Beispiel, Birgit Birnbacher, Raffaela Edelbauer, Arno Geiger. Diese Autoren und Autorinnen tauchen gar nicht auf dieser Liste auf. Fehlt da etwas?
Ja, das ist natürlich dann immer die Entscheidung. Wenn man Platz macht für Entdeckung, vielleicht auch für überraschende Titel, dann fehlt dieser Platz natürlich für ein paar prominente Namen. Sie haben schon ein paar genannt, vor allem jetzt Frühjahrstitel, die jetzt hier nicht auf der Liste stehen. Julia Schoch haben sie genannt, auch Birgit Birnbacher hätte man vielleicht erwarten können, vielleicht sogar Arno Geiger mit seinem autobiografischen Roman Das glückliche Geheimnis. Aber diese Leipziger Preisjury, die hat sich, glaube ich, insgesamt dafür verabschiedet, jetzt hier eine Auswahl der fünf aktuellen, der besten, vielleicht auch der schwergewichtigsten Romane zusammenzustellen, sondern das ist eher so eine LiebhaberInnen-Auswahl, würde ich sagen. Und eine kenntnisreiche LiebhaberInnen-Auswahl, also ist gar nicht despektierlich gemeint. Aber die Motivation, die hier aus dieser Zusammenstellung spricht, die ist für mich eher so, Platz zu machen eben für, vielleicht auch für die Ränder des Literaturbetriebs, für eben Neuentdeckung, für weniger eingängige Schreibweisen auch. Und ich glaube, da platziert sich die Leipziger Jury auch eben immer mehr als Gegengewicht, vielleicht ja auch als Korrektiv, wenn man so sagen will, zum Deutschen Buchpreis.
Ja, der Roman von Ulrike Dresner, Die Verwandelten, ist tatsächlich ein sehr moderner Roman. Da wird gesprungen in der Zeit, da gibt es Multiperspektiven, gibt es verschiedene Erzählstimmen. Also der ist nicht so einfach zu lesen, obwohl dieses Thema ist natürlich überwältigend. Wie würden Sie denn sagen, hat der Chancen, den Preis dann vielleicht zu bekommen? Was sind Ihre Favoriten, Miriam C.?
Ich würde sagen, ja, Ulrike Dresner und Angela Steideler, also die beiden Autorinnen, die würde ich hier als die, auch als die profiliertesten, aber ich glaube auch als die elaboriertesten Schreibweisen vielleicht sehen. An denen kommt man, glaube ich, auch als Entdeckung oder Überraschung nur schwer vorbei.
Na, wir bleiben neugierig und gespannt und verfolgen das in unserem Programm. Ich danke erst einmal für das Gespräch.
Jo, gerne.
Die Kritikerin Miriam C. über die Shortlist Belletristik des Leipziger Buchpreises, die heute bekannt gegeben wurde. In der kommenden Samstagssendung des Büchermarktes besprechen Dina Netz und Uta Wegmann, wer für den Deutschen Jugendbuchpreis nominiert ist, denn auch das wurde heute bekannt gegeben. Jeweils 6 Bücher in den Sparten Bilder, Kinder, Jugend und Sachbuch. Immer wieder wechseln Autorinnen und Autoren zwischen den unterschiedlichen Gattungen. Wie selbstverständlich hat Johann Wolfgang von Goethe Theaterstücke, Gedichte und Romane veröffentlicht. Doch heute, noch heute gibt es zahlreiche Lyrikerinnen und Lyriker, die irgendwann zur Prosa wechseln. Von Ulla Hahn über Silke Scheuermann bis Albert Ostermeier. Gleiches gilt für Stückeschreiber wie Nies Momme-Stockmann oder Roland Schimmelpfennig. Und nun auch Björn Bicker, der seit beinahe 20 Jahren Stücke schreibt und jetzt einen Band mit 10 Erzählungen veröffentlicht. Aminas Lächeln heißt das Buch und Jan Drees hat es gelesen.
Wir leben in sprachskeptischen Zeiten. Schon vor mehr als 100 Jahren bezweifelten Dichter wie Rainer Maria Rilke oder Hugo von Hofmannsthal, dass die Realität sprachlich adäquat abgebildet werden könne. Inzwischen wird oft das Gegenteil behauptet, dass Sprache die Realität auf eine häufig problematische Weise beeinflusse. In 10 sehr komplexen Geschichten stellt Björn Bicker nun Menschen vor, die durch sprachliche Äußerungen in unangenehme Situationen geraten, weil sie sich nicht mit gemeint oder falsch angesprochen fühlen. Bereits in der ersten Erzählung wird eine lesbische Suchtberaterin vorgestellt. Gemeinsam mit ihrer Partnerin möchte sie Kinder bekommen. Die beiden Frauen wenden sich an Ingo, einen Freund, der sich gleich 2-mal zu einer Samenspende bereit erklärt, als die Frau, die die Kinder ausgetragen hat, ihnen Jahre später vorschlägt, sie könnten Ingo nun endlich als Papa anreden, zerbrechen in ihrer Partnerin alle Hoffnungen. Sie fühlt sich durch diesen einen lapidar dahingesagten Satz von der gemeinsamen Elternschaft ausgeschlossen. Ihre Enttäuschung wird zur Wut und diese Wut richtet sich auch gegen die Kinder.
Ich erschrak vor mir selber. Immer öfter. Ich versuchte, meine Wut bei mir zu behalten, aber es gelang mir einfach nicht. Ich packte den Kleinen an den Armen, wenn er nicht essen wollte. Ich sperrte ihn in sein Zimmer ein, wenn er seine Spielsachen rumliegen ließ. Ich machte ihm absichtlich viel zu heißen Tee, damit er sich beim Trinken den Mund verbrannte. Ich war so sauer, dass ich andauernd irgendjemandem wehtun musste.
Ein Mensch wird durch einen Satz zum Monstrum, doch lässt bereits diese Geschichte offen, ob allein die Sprache verantwortlich ist für die Übergriffe der gekränkten Frau. An einer anderen Stelle hat ein Mann fürchterliche Angst vor einer Schlauchboottour. Seine Kollegen wollen diese Fahrt unternehmen, um als Team zusammenzuwachsen. Der Mann aber fürchtet sich vor den Strudeln und Strömungen. Per WhatsApp bittet er seine Frau um Hilfe.
Zu! Hol mich hier raus, ruf jetzt an und sag, dass du einen Unfall hattest und ich sofort nach Hause kommen soll, dass wir ins Krankenhaus müssen, gebrochenes Bein, die Wehen setzen ein, bitte, was weiß ich, Sue, ruf an, jetzt, ich schreibe Sue auf WhatsApp, hol mich hier raus, jetzt, denk dir was aus.
Doch Sue antwortet nur, er solle sich nicht so anstellen. Sie spricht ihrem Mann die unguten Gefühle ab und löst so eine psychische Krise aus. Der Körper des Mannes täuscht vor, er habe einen Herzinfarkt. 3 Geschichten weiter verzweifelt eine engagierte Lehrerin an den aufgesetzt optimistischen Sätzen ihres Direktors, der eine deutliche Sprache vermeidet und so offenkundige Probleme mit Euphemismen überdeckt, bis ein Problemschüler, dem niemand helfen wollte, zum Mörder wird und einen seiner Mitschüler ersticht. So hat die Sprache verhindert, dass etwas Unheilvolles rechtzeitig erkannt wird. Der Beobachtung einer Kollegin folgend war die Sprache gleichzeitig mitverantwortlich für die sich stetig verschlechternde Entwicklung des jugendlichen Täters. Allerdings nicht die Sprache des Direktors, sondern die vermeintlich fehlende Sprache im Elternhaus des Teenagers.
Da könne man doch verstehen, dass der junge Mann Probleme habe und nicht mitkomme, wenn sich die Mutter weigere oder zumindest schwer tue, die Sprache des Landes zu lernen, in dem sie lebe. Das müsse sich doch zwangsläufig auf die Leistung des Jungen auswirken, wenn zu Hause gar kein Deutsch gesprochen werde. Schließlich sei Sprache doch der Schlüssel zu allem.
Keineswegs ist Sprache der Schlüssel zu allem. Das zeigen diese 10 sehr komplex erzählten Geschichten. Sie zeigen, dass Sprache einen gewissen Einfluss auf Handlungen und Empfindungen haben kann. Sie zeigen aber auch, dass Sprache selten die alleinige Ursache psychischer Krisen, peinigender Gefühle oder gewalttätiger Ausbrüche ist. Es kann sogar passieren, dass die Aussagekraft der Sprache vollends versagt, beispielsweise dann, wenn einem Menschen deutlich gemacht wird, dass er bald sterben muss. Sätze über den Tod überhört man gern. So bleibt das Verhältnis von Sprache und Sein in diesem Band ambivalent. In dieser Ambivalenz erlaubt Björn Bicker einen poetischen Blick auf die niemals gültig zu beantwortende Frage, ob die Sprache das Sein oder vielmehr das Sein die Sprache bedingt. Beides kann wahr sein, ebenso beides falsch. Das zeigt Aminas Lächeln auf eine faszinierende, ja geradezu schillernde Art und Weise.
Jan Drees über Aminas Lächeln von Björn Bicker. Kunstmann Verlag, 240 Seiten, kosten 24 Euro. Am früheren Anhalter Bahnhof nahe dem Potsdamer Platz in Berlin wird ein Exilmuseum entstehen. Das Haus soll an rund 500.000 Menschen erinnern, die unter dem Druck der Nationalsozialisten Deutschland einst verlassen mussten. Der Entwurf des dänischen Architektenbüros Dorte Mandrup hat die Ausschreibung gewonnen. Es gibt eine Stiftung, die das Vorhaben vorantreibt, doch ist noch nicht genügend Geld zusammengekommen, um mit dem Bau zu beginnen. Stattdessen wird am Wochenende nun erst einmal eine Werkstatt-Exilmuseum eröffnet. Unter der Schirmherrschaft des ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck und der Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller. Sie hat von Beginn an die Idee eines Exilmuseums angemahnt und ich habe sie gefragt, was sie dazu bewogen hat, sich für so ein Haus einzusetzen, in dem die Erinnerung an Exilierte und Fluchtgeschichten wachgehalten werden soll.
In Rumänien war das Thema Flucht immer ein sehr akutes Problem. Öffentlich gab es das nicht, aber in den Gesprächen kannte jeder jemanden, der geflohen war, unter gespenstischen Umständen. Es gab so viele Tote an den Grenzen. Und dann habe ich mich mit dem Thema Flucht im Nationalsozialismus beschäftigt, weil das Flucht ist immer Flucht. Und ich habe natürlich die Dimensionen der Flucht, die waren natürlich ganz andere, als man sie in Rumänien kannte. Und als ich dann aus Rumänien nach Deutschland kam, hat mich das Problem natürlich immer noch mehr beschäftigt hier.
Sie selbst sind ja ausgereist. Sie haben gesagt, Sie seien ausgereist worden. Also haben Sie sich in gewisser Weise dann, als Sie nach Deutschland gekommen sind, auch als Flüchtling oder als Flüchtende begriffen?
Ich habe mich nicht als Geflohene, aber als hierher gekommene durch gespenstische Umstände begriffen. Und man kannte ja dann auch Menschen. Jeder kennt doch Menschen, die geflohen sind. Ich kannte Leute aus dem Iran zum Beispiel. Ich kannte den Said, der war vor dem Schach geflohen, dann zurückgekehrt, dann unter Khomeini noch einmal geflohen. Und dann hat er gewartet, dass er irgendwann wieder nach Hause könne. Und er ist inzwischen gestorben hier in diesem Land. Und solche Lebensläufe haben mich immer beschäftigt. Und dieses Gefühl von Heimat, egal was man darunter versteht, also nicht als Besitz eines Landes, sondern als Gefühl. Und auch wenn man die Geschichten von Geflohenen kennt, das Gefühl der Heimat tut so weh, wenn man die Heimat nicht hat. Und wenn man aus einem Land geflohen ist, also wenn man nicht freiwillig gegangen ist, sondern weil die Umstände einen gezwungen haben oder weil man es gerade noch geschafft hat, sein Leben zu retten, dann ist das Wort Heimat und Heimweh was ganz anderes, als wenn man von sich aus sich entschieden hat, in ein anderes Land zu gehen.
Soll denn jetzt in dem geplanten Museum, sollen die Fluchtgeschichten, die Exilerfahrungen gesammelt werden oder der Öffentlichkeit vorgestellt werden? Oder soll dieses Museum vielleicht auch eine Art Heimat werden für Geflohene?
Also das Museum soll natürlich beides werden. Ich finde ja, dass dieser Staat, diese Bundesrepublik oder das heutige Deutschland hat eine Verpflichtung, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil es zu dem ganzen großen Komplex des Nationalsozialismus dazugehört. so wie der Holocaust, da gehört auch die Flucht, diese Flucht von Hunderttausenden Menschen aus dem Land. Und wir erinnern hier in Deutschland offiziell, staatlich, an die Vertriebenen, an die sogenannten Heimatvertriebenen. Die hat Deutschland aufgenommen. Die kommen aus dem Osten. Die hatten auch eine Lobby, weil sie alle an einen Ort in dieses Land kamen. Und die wurden aufgenommen, Gott sei Dank. Aber was ist mit denen, die vorher vertrieben wurden, aus Deutschland hinaus? Dieses Wort Exil hat nur sich selbst. Und das Wort Heimatvertriebene hat diesen warmen Klang. Aber Exil ist ein Wort, das hat nur sich. Und insofern hatten diese im Exil lebenden Leute keine Heimat? Sind die nicht aus ihrer Heimat Deutschland vertrieben worden? Und das finde ich immer, dass diese Vertreibung überhaupt an die nicht überhaupt nicht erinnert wird. Oder man tut so, als wäre man gerettet, wenn man geflohen ist. Aber das ist man nicht. Ich meine, wenn man Lebensläufe kennt, dann weiß man, es gibt alle Nuancen von Suizid und Unglück und Tod bis hin zu einer geglückten Flucht oder auch einer geglückten Zeit nach der Flucht. Das sind so die Dinge, mit all dem soll sich dieses Museum beschäftigen. Und die Grundlage, die ist die Flucht aus der Nazizeit, ja sicher.
Und Sie haben jetzt gerade gesagt, es stünde der Gesellschaft gut an, sich mit genau diesem Thema auseinanderzusetzen. Träger dieses Museums ist eine Stiftung. Sie sind Schirmherrin auch dieses Projektes. Haben Sie denn in Gesprächen mit Politikern oder mit potenziellen Geldgebern, denn dieses Museum braucht ja Geld, es ist ja nicht einfach umsonst zu haben, haben Sie da Verständnis gefunden? Wie ist die Unterstützung seitens der Politik oder seitens der Zivilgesellschaft?
Also die Unterstützung seitens der Politik ist sehr, sehr groß, verbal. Aber es ist keiner bereit, das Geld zu geben. Nicht? Ich meine, alle Politiker, denen man das erzählt hat, von diesem Vorhaben, sind begeistert. Aber es ist auch nur die Begeisterung. Und finanziell will sich die Regierung bis heute nicht beteiligen. Und das war schon von Anfang an so.
Jetzt gibt es einen geplanten Baubeginn für 2024. Vorerst aber gibt es eine Werkstatt Exilmuseum, die jetzt am kommenden Wochenende eröffnet, mit Veranstaltungen, Gesprächen. Diese Werkstatt Exilmuseum, was können wir dort erwarten für die kommende Zeit?
Ja, dass man mal über das Thema spricht, dass man es mehr in die Gesellschaft hineinträgt, dass dort Veranstaltungen zu diesem Thema, zu verschiedensten Aspekten dieses Themas stattfinden. Natürlich berührt es auch immer die heutige Flucht. Also wir haben zurzeit so viele Menschen in diesem Land, die alle geflohen sind, die fliehen müssen. Es gibt Krieg, es gibt Katastrophen, Naturkatastrophen, es gibt Wirtschaftskatastrophen, es gibt Verfolgung, politische Verfolgung aus verschiedensten Gründen. Wir haben so viele Flüchtlinge wie seit 1945 nicht mehr. Und insofern berührt ist es ist ein Thema der Gegenwart. Und das Museum wird dadurch immer wichtiger, weil sich das Thema Flucht mit der Flucht von damals in allen Bereichen überschneidet. Und das ist die Aufgabe der Werkstatt, das zu zeigen.
Ist denn vorgesehen, auch die Lebenswege, Fluchtwege der sogenannten einfachen Menschen abzubilden? Oder gibt es einen Schwerpunkt auf Künstler, Schriftsteller, Schriftstellerinnen?
Nein, genau das ist es. Es sollen auch gewöhnliche Lebensläufe gezeigt werden. Natürlich nicht nur Künstler, denn das Thema hat ja jeden betroffen. In der Nazizeit, so wie es heute auch jeden betrifft. Man muss nicht Künstler sein, um fliehen zu müssen. Bis heute nicht. Die Lebensbedrohung schaut nicht auf den Status eines Menschen.
Was können Sie denn als Hertha Müller tun, um dieses Vorhaben Exilmuseum umzusetzen? Wie unterstützen Sie dieses Projekt, diese Idee? Was für Möglichkeiten haben Sie?
Ich habe nur die Möglichkeit, darüber zu reden. Leider. Also darüber zu reden und wie immer zu sagen, wie wichtig uns dieses Thema sein muss. Und weil die Realitäten auch uns heutzutage auch wieder dermaßen dazu zwingen, uns mit diesem Thema zu beschäftigen.
Und jetzt gibt es am Wochenende einen ersten weiteren Schritt, also zu diesem Exilmuseum, durch die Gründung der Werkstatt Exilmuseum. Frau Müller, ich bedanke mich für das Gespräch.
Ja, nichts zu danken.
Unter stiftung-exilmuseum.berlin erfahren Sie alles über das Programm und die bevorstehenden Aktivitäten. Nach den Nachrichten folgt Forschung aktuell und am Mikrofon verabschiedet sich Carsten Huck.